zu sehen. Das ist großartig. So, einige sind unterwegs, einige sind auf Reisen. Ich habe gehört, zu Ostern sind noch mehr unterwegs, aber das macht überhaupt nichts. Macht überhaupt nichts. Wir sind im Herzen verbunden, als eine Familie. Amen. Weiß jemand, wann Julian und Janet wiederkommen aus Kolumbien? Am 15. April. Okay, gut. Gut. Wir haben für sie gebetet, als sie losgeflogen sind. Und ich glaube, dass sie eine richtig gute Zeit dort haben, wo auch Dinge sich klären für ihr Leben. Dinge, die nur Gott machen kann. Und ich bin davon überzeugt, dass wir davon hören werden. Letzten Sonntag hatten wir keinen Gottesdienst. Wir waren als Familie in Berlin, haben unsere Kinder besucht, haben Simones Geburtstag gefeiert und wir haben eine großartige Zeit gehabt. Wir waren in der Gemeinde von John und Debbie in Berlin und Berlin ist halt was völlig anderes. Ne? Da waren wir in der Gemeinde, die waren im Kino, die machen Gottesdienst im Kino und das war fantastisch. Und wir haben viele, viele alte Bekannte wieder getroffen. Manchmal ist es ein bisschen komisch für mich, wenn ich in solche Veranstaltungen komme und große Gemeinden komme, weil viele Leute auf mich zukommen und sagen, hallo, schön dich zu sehen, wie geht's dir? Und ich denke, okay, keine Ahnung, woher wir uns kennen, aber ich freue mich auch, dich zu sehen. Ja, im Laufe der Zeit lernt man so viele Leute kennen und so viele Leute lernen einen kennen, das ist ganz interessant. Ihr habt bestimmt schon gesehen, wir haben viele Veranstaltungen in den kommenden Wochen und Monaten. Am 20. April wertvoll der Event für Teenie-Mädchen ab 10 Jahre. Alle Informationen findet ihr auf diesen Einladungskarten. So, und wenn ihr jemanden kennt, der in dieses Muster und diese Kategorie reinpasst, dann ladet sie ein. Das wird richtig, richtig toll. Nur für Mädels. Jungs würden da keinen Spaß haben. Die machen Mädelszeug dort. Dann ist wieder Oase Jugendfreizeit. Die Flyers sind fertig. 14. bis 18. August. Eine super, super Sache. Wenn ihr junge Leute kennt, dann legt denen das ans Herz, damit dabei zu sein. Wir unterstützen das schon seit vielen Jahren als Gemeinde. Und junge Leute werden durch diese Jugendfreizeit radikal verändert. Wer kann das bestätigen von euch? Gut, einige, wunderbar. Dann haben wir wieder vom 26. bis 29.07. Erweckungskonferenz von Mission to Europe hier in Suhl. Und wir haben vom 10. bis 16.09. hier in der Gemeinde ein Erweckungsbootcamp. Das ist ein Trainingscamp für einen Lebensstil, in dem wir Jesus anderen mitteilen. Eine Leidenschaft dafür zu entwickeln. Wenn du dabei sein möchtest, alle Informationen stehen hier drauf, beziehungsweise werden demnächst auf der Webseite stehen. Das Anmeldeformular ist noch nicht fertig, das heißt, es ist eigentlich keine Anmeldung, sondern eine Bewerbung. Wir gehen davon aus, dass wir deutlich mehr Bewerber haben werden, als wir Plätze haben. Die Zahl der Plätze ist limitiert. Wenn du dabei sein möchtest, dann bewirb dich. Das wird eine sehr, sehr, sehr intensive Zeit werden. Du brauchst eine Woche Urlaub dafür, wenn du dabei sein möchtest. Und das wird sehr, sehr intensiv werden. Alle Informationen findest du hier. Dieses Wochenende war Bibelschulwochenende. Es ging um Gebet. Das war großartig in Coburg. Gott tut fantastische Sachen. Gott ermutigt uns in jeglicher Hinsicht. Es war so erfrischend. So erfrischend. Nicht einfach nur aus dem Wort Gottes zu lernen über Gebet, sondern zu hören, wie tatsächlich Leute Erfahrungen machen und erleben, dass Dinge sich konkret verändern durch Gebet. Und mich hat das so sehr inspiriert, dass ich die Sprecherin Michelle Grunewald gefragt habe, ob sie nicht bereit wäre, eine Gebetskonferenz in Suhl zu machen. Und sie ist jemand, sie reist auf der ganzen Welt umher und spricht zu diesem Thema. Und sie hat gesagt, ja, können wir machen. Und wir haben das anvisiert für 2019, werden wir hier eine Gebetskonferenz haben. Ich freue mich schon sehr drauf. Dann kam eine junge Frau auf mich zu und drückte mir einen Umschlag in die Hand. Es war ein dicker Umschlag. Und sie sagte, ich habe schon längere Zeit Geld gespart, eigentlich für meine Hochzeit und so weiter und so fort. Aber ich habe den Eindruck, dass ich hier diesen Betrag euch als Gemeinde geben soll. Ich habe gesagt, wunderbar. Später habe ich in den Umschlag reingeschaut, waren 2000 Euro drin. Ja, Gott versorgt uns als Gemeinde. Wir werden immer Mittel und Ressourcen haben, das zu tun, was Gott von uns möchte. Wir werden niemals Mangel haben. Du sagst jetzt vielleicht, das war vielleicht nicht schlau von dieser jungen Frau. Denn was macht sie, wenn morgen Prinz Charming mit seinem weißen Schimmel einreitet und um ihre Hand anhält? Ja, und dann Ebbe ist in der Kasse. Weißt du was? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott nicht alles zur Verfügung stellt im Übermaß, im Überfluss, was sie für diese Hochzeit und für diese Ehe braucht. Gott ist ein guter Gott. Und Gott möchte uns versorgen. Und Gott möchte uns segnen. In dieser Welt definiert sich Reichtum durch eine Zahl auf dem Bankkonto. Es gibt viele Leute um mich herum, die ich kenne, die hohe Zahlen auf ihrem Bankkonto haben, aber sie sind nicht reich. Sie sind nur arme Leute mit Geld. Versteht ihr, was ich meine? Arme Leute mit Geld. Denn Reichtum beginnt in unserem Kopf, Reichtum beginnt in unserem Herzen. Gott ist die Quelle alles Guten. Gott ist die Quelle allen Reichtums. Gott ist ein überfließender Gott. Ich glaube, wir werden dieses Jahr noch viel, viel mehr über dieses Thema sprechen. Aber ein ganz wichtiger Punkt, der mir im Zusammenhang mit dieser Geschichte wieder neu eingefallen ist und neu bewusst geworden ist. In dieser Welt definieren Leute ihren Reichtum durch das, was auf ihrem Bankkonto ist. Im Reich Gottes definieren wir unseren Reichtum durch das, was wir geben. Amen. Wir definieren unseren Reichtum durch das, was wir geben. Und wenn wir Gott gehorsam sind in unserem Geben, werden wir ihn niemals übertreffen können. Er wird immer mehr zurückgeben. Er wird immer mehr zurückgeben. Wir haben angefangen, in den letzten Wochen über Glauben zu sprechen. Und wir sind dabei, so eine Bibellehrserie zu haben zu dem Thema, warum ist Glaube so wichtig? Glaube ist nicht einfach nur, ja, ich denke schon, dass es Gott gibt. Die Bibel sagt, Glaube ist eine feste Zuversicht, ein unerschütterliches Vertrauen, ein Wissen um die Treue Gottes. Glaube kommt nicht daher, dass wir uns anstrengen, dass wir uns bemühen. Oh, ich will jetzt glauben. Sondern Glaube kommt, wirklicher, echter, biblischer Glaube kommt daher, dass wir Gott kennen. Dass wir ihn kennen, dass wir ihn hören, dass er zu uns redet. Als erstes redet er zu uns durch sein Wort. Deswegen ist es gut und hilfreich, sein Wort zu lesen, aber das nicht nur zu lesen, sondern unter Gebet zu lesen, zu sagen, Gott, zeig mir, schließ mir auf, öffne meine Augen, lass mich sehen, lass mich erkennen, rede du zu mir. Und dann ist das nicht nur Buchstabe, nicht nur Ideen, nicht nur Gedanke, sondern wir fangen an zu erleben, wie Gott tatsächlich zu uns redet. Und wir können ihm beim Wort nehmen. Und weißt du was? Gott liebt es, wenn wir ihn beim Wort nehmen. Die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. So, das heißt, wir gefallen Gott nicht als erstes durch unsere guten Werke, durch unsere eigenen Anstrengungen, durch unser Bemühen, sondern wir gefallen Gott dadurch, dass wir ihm vertrauen. Dass wir unser Vertrauen, unsere Zuversicht auf ihn allein setzen. Warum ist Glaube so wichtig? Im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 8 haben wir davon gelesen, dass wir durch Glauben errettet werden. So, das heißt, wir kommen zu Gott und unsere Beziehung zu Gott, die durch Sünde zerstört worden ist, wird wiederhergestellt. Wir werden versöhnt mit Gott durch Glauben. Für viele Christen, die sich ja unter anderem auch Gläubige nennen, ist das Konsens. Ja, dem stimmen wir zu. Das Problem beginnt, wenn Leute diese Entscheidung getroffen haben, gesagt haben, oh ja, Herr, ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist, Jesus. Wir feiern das jedes Jahr wieder zu Ostern, sein Tod und seine Auferstehung. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist und ich empfange gemäß deinem Wort Vergebung meiner Schuld, bitte vergib mir. Komm du in mein Leben, mach du mich neu. Und Leute empfangen dieses neue Leben im Glauben. Und was dann? Was dann? Dann gehen wir nicht zurück und in unsere eigenen Bemühungen, sondern der nächste Punkt, warum Glaube so wichtig ist, wir sollen ein Leben des Glaubens leben. Das heißt, unser gesamtes Leben, unser gesamter Alltag, all unsere Entscheidungen, unsere Sicht der Dinge, unsere Perspektive auf das Leben soll geprägt sein von dieser Zuversicht in Gott und sein Wort. Von diesem festen Vertrauen, dass er uns nicht verlassen wird, dass er uns nicht enttäuschen wird, dass sein Wort wahr ist. So, dann hatten wir gesagt, wir können Gott nur durch Glauben gefallen. Und der letzte Punkt, den wir das letzte Mal kurz angesprochen hatten vor 14 Tagen, war, wir widerstehen Satan im Glauben. Durch den Glauben. Im Jakobus 4, Vers 7 heißt es, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Und im 1. Petrus Kapitel 5 heißt es, seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Und wir hatten das letzte Mal schon gesagt, es gibt hier zwei sehr extreme Ansichten. Einmal gibt es diese Ansicht, dass Leute sagen, der Teufel ist eine Märchenfigur, gibt es ja überhaupt nicht hier, so mit rotem Fell und Pferdefuß und Hörnern und so weiter. Und vielleicht gibt es ihn in dieser Art tatsächlich nicht. Aber er ist real. Er ist real. Und das andere Extrem, was wir sehen in manchen christlichen Kreisen, dass an allem der Teufel schuld ist. Ja. Heute das Frühstücksei zu lange gekocht. Ja. Hat der Teufel mich abgelenkt. Ja. Nein, du hast einfach nicht aufgepasst. War knochenhart. Eigentlich möchte ich das Ei so, dass das Eigelb immer noch weich ist und so weiter und so fort. Ja, ja, gut, okay. Ja, aber in jeder Kleinigkeit irgendwo, der Teufel hier, der Teufel da, der Teufel überall. Und beide Ansichten sind verkehrt. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Was wir sehen müssen, was ganz, ganz wichtig ist, damit wir Satan im Glauben widerstehen können, wir müssen verstehen, dass er besiegt ist. Dass er besiegt ist. Jesus hat eine sehr klare Vorstellung von Satan. Als er mal in einem Gottesdienst war, in der Synagoge damals bei den Juden, und er fand eine Frau, die schon jahrelang ein Rückenleiden hat. Die Bibel sagt, dass sie vorn übergebeugt war und sich nicht aufrichten konnte. So, das heißt, sie ist die ganze Zeit so gegangen. Ruft Jesus sie zu sich und er heilt sie. Er heilt sie und sie kann sich aufrichten und ihr Rücken ist wieder in Ordnung. Und dann erklärt er den Leuten, was passiert ist, denn nicht jeder war begeistert. Ist interessant, ne? Nicht jeder ist immer begeistert, wenn Leute geheilt werden. Gibt da immer Leute, die sich aufregen. Und Jesus sagt, sollte nicht diese Frau, die eine Tochter Abrahams ist, von dieser Gebundenheit Satans geheilt werden oder befreit werden an diesem Tag. Jesus nennt diese Krankheit eine Gebundenheit Satans. In der Apostelgeschichte, Kapitel 10, da sagt Paulus, Jesus von Nazareth, gesalbt mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, der umherzog und wohltat und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Jesus selbst sagt, der Dieb ist gekommen, zu rauben, zu würgen und umzubringen. Aber ich bin gekommen, damit sie, die Menschen, das Leben haben und es im Überfluss haben sollen. Das ist das Evangelium zusammengefasst in einem Vers. Johannes 10, Vers 10 ist das, glaube ich. Der Dieb ist gekommen, um zu rauben, zu würgen und umzubringen. Gott ist nicht der Dieb. Jesus ist nicht der Dieb. Amen. Aber, sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie, die Menschen, Leben haben sollen und es im Überfluss haben sollen. Göttliches Leben, überfließendes Leben. Leben in jedem Bereich. Nicht Tod, nicht Zerstörung, nicht Beraubung. Alles Verse, die gar nicht in meinem Konzept stehen. Okay. Lasst uns mal eine Grundlage legen, dass wir verstehen, was Jesus getan hat. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 13. Nee, lasst mich vorher nochmal zurückgehen zu 1. Petrus 5. Wir hatten das letzte Mal schon gesagt. Wenn Petrus hier sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, dann löst das bei vielen Menschen, bei vielen Christen Beklemmung aus, Angst aus. Oh ja, ja, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und wenn ich nicht genau aufpasse, dann isst er mich zum Frühstück. Kaut mich durch, spuckt mich wieder aus und dann ist mein ganzes Leben im Eimer. Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten, ihr Lieben. Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Kolosser 1, Vers 13. Da heißt es, er hat uns gerettet. Kolosser 1, Vers 13. Er, davon, hier ist von Jesus die Rede. Hier ist von Jesus die Rede. Und es heißt, er hat uns gerettet. Woraus? Aus der Macht der Finsternis. Und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das wird nicht irgendwann passieren, sondern das ist geschehen. Gemäß dieser Stelle hier. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis. Das ist bereits geschehen. Wir sind versetzt in ein anderes Reich. Wir stehen unter einer anderen Herrschaft. Im Kolosser 2, Vers 15 heißt es, er hat die Gewalten und die Mächte. Damit sind die Gewalten und Mächte der Finsternis gemeint. Er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Er hat über sie triumphiert. Er hat sie entwaffnet. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Schau, das ist ein Bild aus der Antike. Wenn ein Herrscher ein anderes Reich besiegt hat, dann hat er die Führer dieses anderen Reiches, den Herrscher, die Generäle und so weiter und so fort, gefangen genommen, er hat ihnen ihre Waffen abgenommen, er hat ihnen ihre Kleidung abgenommen und sie waren völlig nackt, völlig bloß und in Ketten wurden sie dann durch die Hauptstadt geführt, sozusagen, um sie zu demütigen und um zu präsentieren, dass sie wirklich völlig besiegt, völlig entmachtet sind. Und Paulus greift dieses Bild auf und er sagt, das Gleiche hat Jesus mit den Mächten der Finsternis getan. Er hat sie völlig entwaffnet, öffentlich zur Schau gestellt, über sie triumphiert. Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind. Das ist eine seltsame Formulierung. Was bedeutet das? Ja, man könnte auch sagen, weil wir Menschen aus Fleisch und Blut sind. Hat er auch in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Weil wir Menschen aus Fleisch und Blut sind, ist er auch ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden. Jesus war Gott von Anbeginn der Zeit, aber er kam in diese Welt. Er nahm einen menschlichen Körper an. Warum? Um durch den Tod, durch seinen Tod, durch den Tod, den zunichte zu machen, das heißt, ihn zu besiegen, ihn zu zerstören, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Jesus hat den besiegt, der die Macht des Todes hat. Das heißt, der Tod hat seinen Schrecken verloren. Es gibt, wenn Jesus unser Herr ist, wenn wir ihm gehören, dann gibt es keinen Grund, sich vor dem Tod zu fürchten. Die Bibel sagt, dann sind wir vom Tod ins Leben durchgedrungen. Der physische Tod ist dann nichts weiter als Beförderung. Jesus hat das Problem gelöst. Das Problem war geistlicher Tod, dass wir getrennt waren von Gott. Trennung von Gott durch unsere Sünde nennt die Bibel Tod, geistlichen Tod. Und dieser Zustand des geistlichen Todes bewirkt Verfall und Sterben und Tod in uns und um uns herum. Und diese ganze Welt ist davon betroffen. Und hier heißt es, dass Jesus die Macht des Todes besiegt hat. Lass mich euch eine letzte Stelle zeigen im Epheserbrief Kapitel 1. Das ist ein bisschen längerer Abschnitt, bleibt einfach bei mir. Epheser 1 ab Vers 19. Passt auf, da schreibt Paulus, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Wie wird diese Kraft wirksam? Er sagt, das ist die Kraft, die an uns, den Glaubenden, wirksam wird. Durch Glauben wird diese Kraft wirksam. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Was bewirkt diese Macht? Was bewirkt diese Stärke? Die hat er auch in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Die Osterpredigt kommt vorzeitig bei uns hier. Indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Nur wunderbar, schön, schön für Jesus. Wir freuen uns. Jesus ist gestorben. Das war schlimm, das war furchtbar. Und dann hat Gott ihn wieder auferweckt. Und er hat ihn zu sich zurückgenommen in den Himmel. Und dort ist er jetzt. Und wir sagen, yay, toll, Jesus, schön für dich, wir freuen uns für dich. Aber was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit mir und mit dir zu tun? Passt auf, lass mich den Vers 20 nochmal lesen. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Und hier ist dieser Gedanke nicht fertig, sondern es geht weiter. Paulus schreibt, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen. Bis hierher können wir eigentlich nur sagen, toll für Jesus. Und es fällt uns auch nicht schwer, das zu glauben. Es fällt uns nicht sonderlich schwer, es zu glauben, dass Jesus hoch erhoben ist im Himmel über alle Macht und Kraft und Herrschaft und über jeden Namen, dass ihm niemand und nichts irgendwas anhaben kann. Und dass alles seinen Füßen unterworfen ist. Und passt auf, wie es weitergeht. Hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Wer ist die Gemeinde? Das sind die Gläubigen, das sind wir. Die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Hier benutzt Paulus ein weiteres Bild. Er sagt, wir, die Gläubigen, wir sind sein Leib. Er vergleicht das mit einem Körper. Er sagt, Jesus ist das Haupt, er ist der Kopf. Aber wir sind Teil dieses Leibes, wir sind Teil dieses Körpers. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu der Stelle, die wir gerade gelesen haben, dass alles seinen Füßen unterworfen worden ist. Die Füße, das ist der unterste Teil vom Körper. Und alles ist seinen Füßen unterworfen. Das bedeutet, dass wir Anteil haben an diesem Sieg, dass wir Anteil haben an diesem Triumph. Dass es nicht nur ihm unterworfen ist, sondern dass es uns unterworfen ist, wenn wir in ihm sind. Könnt ihr das verstehen? Das ist nicht kompliziert, das ist ganz einfach. Und das ist so klar hier an dieser Stelle. Nicht nur ihm sind all diese Dinge unterworfen. Uns sind sie unterworfen, wenn wir in ihm sind. Wenn wir verbunden sind mit ihm. Warum all diese Bibelstellen? Warum all diese Bibelstellen? Wir müssen jetzt wieder zurückgehen. 1. Petrus, euer Widersacher, euer Feind, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft, wie? Durch den Glauben. Glauben an was? Glauben an diese Tatsachen, die wir uns gerade angeschaut haben. Feste Zuversicht in diese Tatsachen. Denn manchmal sieht unser Leben nicht so aus, als wären wir erlöst von all diesen Dingen. Manchmal sieht unser Leben aus, als würde die ganze Welt über uns zusammenbrechen. Du sagst, ja, aber haben wir nicht gerade gesagt, der Teufel ist völlig entmachtet? Stimmt, aber er ist immer noch wirksam. Er hat keine Kraft mehr, er hat keine Macht mehr, aber er ist immer noch wirksam. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Warum brüllt der Löwe? Warum brüllt der Löwe? Ich meine, das ganze Rumbrüllen, das legt sich ja irgendwann auf die Stimmbänder, ne? Muss das unbedingt sein? Warum brüllt der Löwe? Er droht und er versucht, Angst zu machen. Genau. Das ist seine Taktik. Und Petrus benutzt genau dieses Bild. Er benutzt dieses Bild. Das ist Satans Waffe, das ist Satans Taktik. Angst. Furcht. Schau mal, wie mächtig ich bin, wie stark ich bin. Und wie geht's weiter? Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht. Warum muss er suchen? Er muss jemanden finden, der sich von dem Gebrülle einschüchtern lässt. Und den kann er verschlingen. Er muss jemanden finden, der sich von seinem Gebrülle einschüchtern lässt. Jemand, der nicht fest gegründet ist, fest verwurzelt ist in diesen Wahrheiten, über die wir gerade gesprochen haben, dass Jesus dem Löwen alle Zähne gezogen hat. Das ist, was es bedeutet, entwaffnet zu sein. Jesus hat dem Löwen alle Zähne gezogen. Ist das nicht fantastisch? Aber nichtsdestotrotz können wir die Tür öffnen für Satan. An einer anderen Stelle heißt es, gebt dem Teufel keinen Raum. Das heißt, logisch geschlussfolgert, wir können ihm Raum geben. Wir können das. Der Teufel ist nicht das Problem. Wir sind das Problem. Ja, deswegen richten sich diese Worte an uns. Deswegen richtet sich diese Warnung, diese Ermahnung an uns. Und wir widerstehen dem im Glauben. Dadurch, dass wir fest gegründet sind im Glauben. Dadurch, dass wir unseren Gott und Vater kennen. Dadurch, dass wir wissen, was er gesagt hat. So wie Jesus, als er angegriffen wird, als er versucht wird. Es steht geschrieben. Furcht, Angst hat eine Kraft. Furcht ist pervertierter Glaube. Furcht und Glaube sind genau gegenteilig. Und wir können nicht gleichzeitig im Glauben sein und in Furcht sein. Glauben ist die feste Zuversicht, dass Gott mit mir ist, dass er mich beschützen wird, dass er mich bewahren wird, dass er einen Ausweg hat aus der Situation, in der ich mich gerade befinde, dass er eine Antwort hat auf mein Problem. Und Furcht ist die Überzeugung, dass Gott nicht mit mir ist, dass ich untergehen werde, dass er mir nicht helfen wird, dass er mich nicht beschützen wird, dass er mich nicht rausbringen wird aus dieser Situation. Was werde ich tun? Was werde ich tun? Was soll ich tun? Seht ihr, wie diese beiden Dinge genau entgegengesetzt sind? Und genauso, wie wir durch Glauben eine Tür öffnen für Gottes Wirken in unserem Leben. Durch Glauben, haben wir gelesen, empfangen wir die Gnade Gottes. Genauso öffnen wir durch Furcht eine Tür für Satan. Meinst du nicht, dass es einen Grund hat, wenn wir die Bibel lesen, dass wir immer wieder die Worte finden, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Ich habe gehört, dass es jemand mal gezählt hat, und angeblich soll es 365 Mal in der Bibel stehen. Was für ein Zufall. Fürchte dich nicht. Schau, und fürchte dich nicht ist nicht nur so eine isolierte Aussage, reiß dich zusammen, gib dir Mühe, sondern Gott gibt uns immer einen Grund, uns nicht zu fürchten. Er sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Der Teufel kommt nicht als so ein Kerl mit rotem Fell und Hörnern und Pferdefuß. Der Teufel kommt in Form von Gedanken. In Form von Versuchungen. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und wenn wir nicht fest gegründet sind in dem, was Gott gesagt hat, dann ist es ein leichtes, dass er uns dahin bringt, dass wir die Tür für ihn öffnen. Es reicht nicht zu sagen, oh, ich will mich nicht fürchten. Es reicht nicht zu sagen, oh, ich widerstehe dir. Wir brauchen eine Grundlage, wir brauchen eine Basis. Diese Wahrheiten, über die wir gesprochen haben, in denen müssen wir fest verwurzelt sein, wenn der Löwe brüllt. Wenn alles so aussieht, als würde er uns zum Frühstück essen. Wenn die Probleme um uns rum toben und wir keine Ahnung haben, wie es weitergehen soll, wie wir da rauskommen sollen, egal in welchem Bereich unseres Lebens. Wenn wir uns der Furcht hingeben und dann unseren Mund dem zur Verfügung stellen und ständig davon reden, wie schlimm alles ist, wie furchtbar alles ist, wie groß die Probleme sind. Warum machen wir das? Damit uns jemand auf die Schulter klopft und sagt, ach du armer Kerl, ist das so traurig, so traurig. Und ich schäme mich, das zu sagen, aber es gibt teilweise Christen sogar, die daraus einen Wettbewerb gemacht haben, ja? Wenn sie zusammen Kaffee trinken. Ja, weißt du, was in meinem Leben alles schlimm ist? Und da tut's weh und da ist alles, da gibt's ein Problem. Und der Nächste sagt, ach, das ist noch gar nichts. Das ist noch gar nichts. Muss erst mal hören, wie schlimm es bei mir ist. Ja? Und der Dritte sagt, ach Leute, das könnt ihr alles vergessen. Ja? Und warum begeben wir uns in diesen Wettbewerb? Weil wir das größte Stück vom Mitleid bekommen wollen. Das größte Stück von der Aufmerksamkeit. Und wir reden uns raus aus der Hilfe Gottes und aus der Kraft Gottes und aus dem Frieden Gottes. Und unser Problem wird größer und größer und größer und größer in unseren Augen. Und Gott wird kleiner und kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Widerstehe der Furcht. Wir alle wissen, als Christ lügt man nicht. Als Christ bricht man nicht die Ehe, man geht nicht fremd. Man betrügt keinen Geschäftspartner. Das wissen sogar die Leute von der Welt. Ja, das Christen. Du willst Christ sein? Ja. Und all diese Anweisungen und so weiter, das finden wir tatsächlich in der Bibel. Aber die Anweisung, sich nicht zu fürchten, die finden wir noch viel, 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 viel mehr. Und wie oft haben wir sie geflissentlich ignoriert? Nur weil wir denken oder nur weil wir die Antwort nicht sehen können, denken wir, es gibt keine Antwort. Nur weil wir die Hilfe nicht sehen können, denken wir, es gibt keine Hilfe. Der Löwe brüllt. Nur weil wir den Ausweg nicht sehen können, denken wir, es gibt keinen Ausweg. Nur weil der Arzt sagt, ich kann nichts mehr für Sie tun, denken wir, es gibt keine Hilfe. Aber es ist nur der Arzt, der das gesagt hat. Ja, aber es ist der Arzt, der das gesagt hat. Ja, aber was sagt Gott? Was sagt Gott? Wir sind so beschäftigt mit dem, was der Arzt uns sagt, mit dem, was die Leute uns sagen, mit dem, was die Nachrichten sagen, mit dem, was unser Bankkonto uns sagt, mit all diesen Dingen. Aber was sagt Gott? Unser Glauben ist nicht irgendwo so schwebt, so irgendwo so im Raum, sondern unser Glauben ist gegründet auf das, was Gott uns gesagt hat. Wir haben so eine ganze Serie gemacht über das Wort Gottes. Und wir haben all diese Predigten jetzt auf unserer Webseite ganz komfortabel zum Nachhören und runterladen. Und wenn du möchtest, dann hör dir das alles nochmal an. Das ist hilfreich. Es ist wirklich hilfreich. Nur weil es so aussieht, weil es so scheint, weil es uns so scheint, als gäbe es keinen Ausweg, denken wir, es gibt keinen Ausweg. Was ist das? Was ist das? Das ist Stolz. Das ist Stolz. Die Dinge sind so, wie ich sie sehe. Die Dinge sind so, wie ich sie wahrnehme. Die Dinge sind so, wie ich sie fühle. Denn ich bin der Nabel des Universums. Die ganze Welt dreht sich um mich. Ich bin der Wichtigste, die wichtigste Person in meiner Welt. Ich, meiner, mir, mich. Ja, aber was ist mit dem, was Gott gesagt hat? Was ist mit dem, was Gott gesagt hat? Sollte er nicht auf dem Thron unseres Lebens sitzen? Sollte unser Leben nicht ihm gehören? Sollte er nicht das Recht haben zu sagen, wie eine Situation ist? Fürchte dich nicht. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8 und 9. Ich habe noch so viele Notizen, aber ich höre an dieser Stelle auf. Ich denke, dass es gut ist, dass wir das erstmal verdauen. Und dass wir uns selber checken, dass wir unser Herz checken und dass wir Justierungen vornehmen. dass wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes die Stellen identifizieren, wo wir erlaubt haben, dass Furcht uns dominiert. Weißt du, wir sind entweder dominiert von Furcht oder wir sind dominiert von Glauben. Das heißt, das, was wir denken, das, was wir sagen, die Art und Weise, wie wir reagieren, ist bestimmt von unserer Furcht oder sie ist bestimmt von unserem Glauben. Aber wir treffen die Entscheidung. Der Teufel kann uns nicht zur Furcht zwingen und Gott kann uns nicht zum Glauben zwingen. Wir treffen die Entscheidung. Lass uns mal aufstehen und zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du heute zu uns geredet hast. Und Vater, jetzt bitte ich dich, dass du uns zeigst, wo wir dem Teufel Raum gegeben haben. Wo wir erlaubt haben, dass Furcht uns dominiert hat. Wo wir Gedanken von Furcht und Sorge Raum gegeben haben in unserem Leben. Wo wir deine Liebe und deine Güte und deine Größe und deine Macht nicht anerkannt haben und dir nicht vertraut haben. Herr, zeig uns diese Stellen. Und wir wollen umkehren, Herr. Wir wollen uns davon abwenden. Wir wollen diese Tür zumachen. Bitte vergib uns, wo wir dir nicht vertraut haben. Und wir empfangen jetzt deine Gnade. Wir empfangen jetzt deine Vergebung für diesen Mangel an Vertrauen. Und wir wenden uns ab davon. Und wir bitten dich, Herr, öffne unsere Augen neu, lass uns neu erkennen, wie sehr du uns liebst. Wie kostbar wir dir sind, wie wichtig, wie wertvoll wir dir sind. Und wie sicher und wie geborgen wir sein können in deiner Hand. Danke, Jesus, dass du Satan völlig besiegt hast, dass du ihn völlig entmachtet hast. Danke, dass du gekommen bist auf diese Erde, um das Leben Gottes zu bringen. In eine Welt, die bestimmt war von Tod und von Verfall. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Und wir demütigen uns neu heute Morgen unter diese Wahrheit. Danke, Herr, dass du jeden Grund, Angst zu haben, jeden Grund, sich Sorgen zu machen, eliminiert hast, weggenommen hast. Indem du uns die Liebe des Vaters gezeigt hast. Und jetzt bitten wir dich, lass uns mehr davon sehen. Lass uns mehr davon sehen. Lass uns das besser sehen, lass uns das klarer sehen. Wir wollen dir vertrauen, Herr. Wir wollen fest gegründet sein in deinem Wort. Wir wollen durch nichts bewegt werden, als das, was du uns gesagt hast, das, was wir glauben, Herr. Dein Wort ist die Wahrheit. Herr, wir lieben dich. Du sollst einen Platz haben auf dem Thron unseres Lebens. Du bist unser Herr. Und alles, was wir tun, alles, was wir sagen, alles, was wir sind, soll bestimmt werden von dieser Herrschaft Und ich danke dir dafür, Herr. Oh, ich danke dir dafür. Danke. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen.